Para sagt was. Sorry, aber. Folge 14 mit Daria Daria.
Ja, Leute, es ist soweit. Ich habe eine Ankündigung zu verkündigen
oder so.
Das habe ich auf Instagram schon gemacht und ich hasse dieses künstlich in die Länge gezogene, was oft bei Influencern und Influencerinnen vorkommt, auf die Folter spannen. Oh mein Gott, wenn ihr wüsstet, oh mein Gott, ich darf euch bald, und dann ist es so eine T-Shirt-Marke oder so ein neuer Lipgloss. Also ich mache das nicht. Ich habe ein neues Buch geschrieben, die letzten anderthalb Jahre. Und mit die letzten anderthalb Jahre meine ich, ich hätte es dann schreiben sollen und habe es aber in den letzten, ja, 2,5, 3 Monaten gemacht, weil die Deadline näher gekommen ist. Und nur dann funktioniere ich. Tja, schön. Ich musste die Deadline sogar einmal verschieben lassen. Und das ist mir noch nie passiert. Ich bin zwar panisch, aber pünktlich. Und diesmal war ich es aber nicht. Diesmal war ich panisch und panisch. Aber ich habe es geschafft und das Buch hat einiges, ja, ich weiß nicht, von mir abverlangt. Ich habe mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt und mich mehr Sachen getraut, die ich mich sonst nicht getraut habe, denn ich bin so eine typische People-Pleaserin und habe gesagt, du hast recht, ich bin ein schlechter Mensch. Und das ist so ein bisschen, das soll sich nicht jammernd anhören, aber so ein bisschen auch so die Krux am öffentlichen Leben, dass ganz viele Leute eine Meinung über dich haben und Versionen von dir zu kennen glauben, die du selbst nicht warst oder schon überarbeitet hast.
Ist ja so wie so eine PDF.
Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, aber kommt am 2.5. raus und kann man jetzt schon überall vorbestellen. Bitte macht das. Mein Erfolg ist davon abhängig und mein Selbstwertgefühl. Ich hoffe, euch interessiert das Thema. Wenn nicht, nicht so schlimm. Ich rede heute auch über andere Sachen. Vor allem über andere Sachen. Und zwar mit Madeleine, auch bekannt als Daria Daria. Ich bin total aufgeregt, dass sie da ist. Ehrlich gesagt, weil sie war so einer meiner ersten Content-Crushes, kann man das sagen, wie sie gearbeitet hat oder immer noch tut, wie sie Dinge aufarbeitet, wie sie sich selbst reflektiert, worüber sie sich entscheidet zu sprechen.
Ihr Hund,
ihre eigene Marke. Sie verkauft nämlich auch Kleidung, die natürlich sustainable ist und größeninklusiv. Sie hat sogar Tall-Versions, also für große Menschen. Und da bin ich ja die Erste, die schreit hier.
Wer hat noch nicht? Denn ich. Wer will nochmal? Ich, bitte.
Und witzigerweise hatte ich bei dem Interview sogar eine ihrer Hosen an. Ich finde sie super. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie in meinem Podcast Gästin ist. Und ich habe sie als, ich glaube, einzige Influencerin oder Person des öffentlichen Lebens so in meiner Bubble erwähnt in meinem Buch. Deswegen ist es auch ganz praktisch, dass diese Folge dann genau veröffentlicht wird, wenn ich mein Buch ankündige, denn sie ist ein Teil davon und einer ihrer Posts hat mich extrem inspiriert. Und welcher das ist, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge von Tara sagt was mit Madeleine. Und Mala, ihr Hund, war leider nicht dabei, dann kann ich alles haben. Dafür ist die Folge, glaube ich, trotzdem ganz gut geworden. Ach so, und wir werden erfahren in dieser Folge, warum Lila, beziehungsweise der Mythos um die Farbe Lila, super sexistisch ist. Und da stellt sich mir gleichzeitig die Frage, Opa, wenn du das hier hörst, warum willst du, dass ich Lila trage? Aber ja, ihr werdet gleich schon hören, worum es geht. Wir hören jetzt die Folge alle zusammen. Vielen Dank und auf bald. Jetzt ist sie one and only da. Wow. Ich wollte eben im Podcast davor, ich nehme ja mehrere am Tag auf, schon mit Absicht alle Sachen falsch aussprechen. Und das habe ich nicht durchgezogen. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Wer ist hier und wer möchte sich hier vorstellen? So wie in der Schule. Wer möchte sich vorstellen? Guck mal, ist hier gerade jemand, der sich vorstellen möchte vielleicht?
Muss ich jetzt die Hand heben?
Ja.
Also Streberin in der ersten Reihe ist da, natürlich. Mhm. Wie stelle ich mich vor? Mein Name ist Madeleine Alizadeh. Ich bin Content Creator und Unternehmerin aus Österreich, lebe in Wien und München.
Mein Lieblingstier
ist Hund.
Echt?
Mhm.
Von allen Tieren auf der Welt?
Ja.
Es gibt halt auch Waschbären und so, ne? Trotzdem?
Ja.
Seehunde?
Nee, Hund. Hund. Was ist dein Lieblingstier?
Alle. Aber ich habe viele. Ich habe Seehunde, Waschbären, Hunde, Katzen.
Ah ja, Neil de Seal habe ich schon von dir gelernt.
Ey, geil. Diese Attitude. Ich lieb's.
War die Vorstellung gut?
Ratten, Mäuse. Warte, ich bin noch bei den Lieblingstieren. Das kann jetzt eine halbe Stunde dauern. Das war dann da halt der Podcast.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Also, erstmal, ich muss dir ein Kompliment machen. Die Vorstellung war super. Du hast dich ein bisschen untergraben. Du bist eine meiner größten Inspirationen ganz lange schon. Ich finde deinen Content unglaublich toll. Ich finde dich so wertvoll in dieser Online-Welt und unglaublich intelligent. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie gemein ist, weil ich habe das, glaube ich, sonst noch nie oder sehr selten gesagt. Also alle anderen Leute, die vorher bei mir im Podcast waren, ich denke auch so über euch. Wie gemein. Aber bei dir, ich muss es einfach kurz raushauen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Zurück zu den Lieblingstieren. Warte kurz, ich war noch nicht fertig mit den Tieren. Eichhörnchen finde ich auch super. Lieblingsfarbe, Ich liebe Rot, aber an Kleidung bin ich das, was mein Opa hasst und verachtet. Schwarz, Grau, Beige.
Weiß. Wieso hasst er das?
Er sagt, Frauen müssen Farbe tragen. Und Farbe heißt bei ihm lila.
Echt?
Interessant. Er liebt lila, alles was lila ist, findet er toll.
Und selber trägt er?
Er trägt auch nur Knallfarben, ehrlich.
Geil.
Aber so Neon. Ich weiß gar nicht, wo die sowas verkaufen. So Neon, wirklich so, du leuchtest so nachts. Also man sieht ihn auf so Satellitenbildern, denke ich. So Neon-Orange, Neon-Grün. Ich weiß nicht, woher er das hat.
Also sehr sicher, ja. Wenn man ihn in der Nacht sieht, ist das auf jeden Fall ein Plus. Er kann auf jeden Fall schon mal nicht überfahren werden oder so. Das finde ich ist gut.
Genau. Er ist generell nachts auch auf Landstraßen unterwegs. Das passiert dann auch. Aber ja, das muss ich schon sagen. Also er sagt mir regelmäßig, ich habe so einen beigen Mantel, den ich ganz, ganz so liebe. Und er hat auch meine linke Hand fast gekostet. Und den zeige ich auch immer ganz stolz online. Und ich kriege auch ganz oft Fragen, woher der kommt. Und jedes Mal, wenn ich ihn besuche, sagt er, hast du schon wieder diesen hässlichen Mantel an. Dieser hässliche, hässliche Mantel. Und er lebt aber auch the change he wants to see in the world.
Finde ich gut.
Der trägt Farbe. Also er mobbt mich, aber macht selber besser.
Ja, ich beschäftige mich ja extrem viel mit Farben, weil ich unter anderem ein Modelabel betreibe und gegründet habe.
Ich trage gerade eine Hose von dir. Das sehen die anderen nicht. Ich muss es nochmal kurz sagen. Ich bin verliebt. Schockverliebt leider. Habe ich mir zu lange gehen lassen. Jetzt kommt eine Werbung. Wo ich dachte, es geht um Medikament und dachte so, das kann ich ja nicht machen. Kennt ihr Automol? Das kippe ich mir mal rein, wenn ich krank werde. Und dann hat mir eine liebe Person, die am Podcast hier mitarbeitet, das Briefing geschickt und hat gesagt, hey, hast du darauf Bock? Und habe ich gesagt, okay, aber Medikamente will ich eigentlich nicht bewerben. Und das hieß einfach Osteirol. Und dann dachte ich, Osteirol, was ist das? Und bis ich dann Kraft habe, dass es Osttirol ist, hat's gebraucht, liebe Leute, weil irgendwie niemand über Osttirol. Da redet ja niemand drüber und da frage ich mich, warum. Denn in diesem Briefing steht etwas, was ich gar nicht besser ausdrücken könnte. Ich könnte es gar nicht besser sagen und deswegen lese ich es euch so vor, wie es hier steht. Dramatisch, aber echt. Warte. Osttirol ist anders. Authentischer, ursprünglicher, echter, reduzierter. Und zwar reduziert auf das Notwendige. Auf das Wesentliche. Auf das, was es wirklich braucht. Punkt. Berge. Punkt. Osttirol ist das Bergtirol. Punkt. Ich finde die Dramaturgie berauschend. Auf jeden Fall ist es bergig, wie man raushören konnte. Und für Leute, die Sport machen, wo ich ja nicht dazugehöre, ist es natürlich umso schöner. Es ist einfach noch rau. Sagt man das? Es ist rau. Es ist einfach zum Runterkommen schön. Es ist authentisch. Es ist nicht überfüllt. Und tatsächlich habe ich jetzt gelernt, ich war jetzt mit Papa im Urlaub, dass mir Berge unglaublich gut tun. Die stehen da einfach. Was soll ich machen? Egal, was passiert, egal, wer mich im Internet wieder einschreit, dann guckst du dir so einen Berg an. Der steht da, was der schon alles gesehen hat, dieser Berg. Das kann ich euch sagen. Und vor allem die in Osttirol. Das sind ganz andere Berge nochmal. Und was für mich ein absolutes Plus ist, das ist einfach eine Abkühlung im Sommer. Ab 25 Grad bin ich raus. Und es gibt wenig Mücken. Das steht jetzt nicht im Briefing, aber immer wenn ich in den Bergen bin, und ich bin es viel zu selten und ich sollte es viel öfter sein, habe ich wenig Mückenstiche und ich weiß nicht, was man sich mehr wünschen kann. Keine Mücken, keine Leute und keine Hitze. Hä? Osttirol? Vielleicht ist es doch ein Medikament. Für die Seele, fürs Herz, Leute.
Das freut mich, das ist die beste Werbung. Naja, und wir haben sehr viel über Farbe, also ich finde sehr viel über Farbe raus, vor allem was die Kundin in der Dachregion gerne trägt. Und da wird nicht so gern zu kräftigen Farben gegriffen, mit Ausnahme von ein paar. Also das ist echt so, Kundinnen tragen kein knalliges Gelb, kein super knalliges Pink, aber dafür ein Orange-Rot voll gerne. Und wir überlegen dann auch immer so, wir sind halt alle brünett im Team und dann überlegen wir immer so, was würde eine blonde Frau tragen? Was versetzt dich in die Lage der blonden Frau? Was, welche Farbe würde sie gern tragen? Ja, und da lernen wir sehr grau. Viel auch. Ja, blond ist tatsächlich grau, auch schwarz.
Echt?
Und eher so bisschen ausgewaschenere Farbe. Also schon auch Farbe, aber wenn es ein rosa ist, kein knalliges Pink, sondern vielleicht eher so ein ja, gemuteteres, also ein bisschen ausgeblicheneres Pink. So. Oliv trägt die blonde Kundin gern. Ja, und was sie alle hassen, sind, also wenn so ein bisschen Transparenz da ist, also so eine dünne Leinenhose in weiß, wenn die so ein bisschen durchsichtig ist, das trägt unsere Kundin total ungern. Ein kleiner Ausflug in die Modewelt.
Ich habe ein Hemd, so ein knallpinkes Hemd. Und das hatte ich jetzt zweimal an in meinen Stories. Und ich kriege so viele Komplimente dafür. Auch egal, wie ich dabei aussehe, weil ich war an diesen Stories so, also ich bin ja kein Kind des Sommers. Und es waren ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht 58 Grad, was jeden Sommer ist, für 4 lange Monate. Ich leide. Und es war in London, also waren es vielleicht, ja, 57. Ne? Und ich saß in diesem Café und war einfach, du konntest mich so auswringen, ne? Und okay. Saß und hab so ein Foto gemacht, hab irgendwas geschrieben und also, oh, du siehst so gut aus. Und ich so, nein, ich nicht, ich bin nass geschwitzt. Aber dieses Hemd, also dieses Knallpink, weil du sagst gerade, eher so ein Orange knallig wird getragen, aber verwaschenes Rosa oder verwaschenes Pink. Ich glaube bei mir, so Knallpink finde ich geil.
Ja,
ich glaube, das knallt. Habt ihr nicht durch Barbie so ein, vielleicht so einen Schub gemerkt?
Wir haben ein pinkes Hemd in der Kollektion und das Video, das am besten performt hat im letzten Jahr auf Social Media, war ein Video, wo wir diesen Barbie-Sound genommen haben und dieses pinke Hemd hergezeigt haben. Aber es hat sich trotzdem nicht besser verkauft. Also wir haben noch einige Stück davon auf Lager. Wer ein pinkes Hemd sucht, wir haben viele davon. Und mir fällt gerade ein, schau mal, was ich neben mir hängen habe für deinen Opa.
Ja, lila.
Es schaut hier ein bisschen...
Es gibt auch so ein Sprichwort mit lila. Warte mal. Kannst du mal googeln? Nicht du, also Florian.
Maler?
Florian neben mir. Florian, Shoutout an Florian. Florian googelt. Es gibt ein Sprichwort mit lila.
Mhm.
Jetzt kommt sowas, hey, lebe lila, lache oder so. Wow. Das war ja so schlecht.
Live, love, oh mein lila. Gott, ich
ja, Wandtattoos. Ich habe gehört, du machst als zweite Firma jetzt Wandtattoos auf. Gerne. 8-farbige Redewendung. Komm, Florian findet das noch raus für uns. Seit wann machst du dein Modelabel und wie bist du darauf gekommen? Einfach, weil du dir sagtest, boah, da muss ich nicht mehr online sein. Kein Bock mehr!
Ja, endlich inkognito auf meiner Yacht Zeit verbringen.
Bist ja gerade so, in Spanien auf deiner Yacht.
Auf meiner Yacht, ja. Ich habe sehr gute Internetverbindung auch. Ja. Also es war so, ich habe angefangen zu bloggen, 2010, vor 14 Jahren inzwischen fast schon, und habe dann ab 2013 über nachhaltige Mode gebloggt. Das hat mich sehr interessiert, weil da eine große Intersektionalität besteht zu sehr vielen sozialpolitischen Themen, mit denen ich mich schon länger befasst habe. Also Globalisierung, Kolonialismus, Rassismus, Feminismus, Klassenthemen, einfach soziale Gerechtigkeit, Umweltthemen. Also die Intersektion, das kommt alles bei Mode zusammen. So, das finde ich mal super interessant. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass das einfach ein Mode einfach ein so ein Riesenthema ist, das eigentlich sehr wenig behandelt wird im sozialpolitischen Kontext, damals zumindest. Und habe dann sehr viel darüber berichtet, sehr viel darüber gelernt, publiziert. Und irgendwann mal dachte ich mir, ich erwarte sehr, sehr viel von diesen Unternehmen und stelle immer diese Anforderungen. Ich möchte es mir jetzt einfach mal in der Praxis ansehen. Und so hat Dariet D. 2017 begonnen. Das heißt, ich wollte schauen, was möglich ist, rein produktionstechnisch, innovationstechnisch, aber auch größentechnisch. Also ich fand immer, dass viele Labels, sowohl Fair als auch Fast Fashion, einfach nicht größeninklusiv sind. Und habe dann das versucht, bei Dariet D. anders zu machen. Wir bieten jetzt inzwischen 8 Größen an. Wir launchen eine Jeans dieses Jahr. Da haben wir sogar eine 4XL, eine 9. Größe. Und genau, das entspricht einer Größe 52 ungefähr. Und das probieren wir. Und das 90% der Zeit werde ich, ja, verliere ich den Verstand. Und 10% der Zeit ist es sehr, sehr schön.
Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte jetzt letzte Woche war ja auch Leila da und hat auch darüber gesprochen, dass sie regelmäßig den Verstand verliert, wenn sie inklusive Mode macht, oder bei ihr sind es Bademoden, wenn man einfach einen gewissen Anspruch an sich selbst und sein Label hat. Finde das einfach erstaunlich. Ich würde das auch gerne machen, aber ja, ich hätte die Energie nicht. Das bin ich ganz ehrlich. Ich könnte das nicht. Ich habe da den größten Respekt vor. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich groß bin. Aber das ist witzig, weil ich würde halt eher, aber dafür gibt's ja dich, ne? Ich muss das gar nicht machen. Es gibt so selten Tall-Versionen. Ich bin halt einfach groß. Und es gibt, und da muss ich sagen, also es gibt so eine Influencerin, Mathilda Djerf, diese Schwedin.
Wir produzieren in einer Factory, wo sie auch produziert.
Soll ich dir mal was sagen? Dieser Stoff von dieser Hose ist ähnlich wie ein Stoff von ihrer Hose. Aber ihre Hose kostet halt das 500-fache. Und ich stehe hinter deinen Werten mehr als hinter ihren, muss man so zu sagen. Aber ihre, die einzige Hose, die bei mir bis dato, ich habe ja gerade deine an, tall, lang genug war, war die von ihr. Und es ist für mich so ein fucking Pain. Darf ich fucking gemein? Doch, darf ich ja sagen, ne? Ja, klar.
Das ist eh noch harmlos.
Ja, ich wollte gerade sagen. Es ist so anstrengend für mich, eine lange Hose zu finden, weil bei Asos zum Beispiel gibt es auch tall Versions für Leute, die weniger Geld haben. Das ist immer auch eine Geldfrage, wenn man ethisch kaufen möchte. Aber die sind komplett verschnitten.
Wir haben für unser, also wir arbeiten jetzt seit 3 Jahren an der Jeans und wir haben gerade eben für die Curvy-Schnitte, beziehungsweise die Schnitte ab XL, Curvy ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil man kann auch mit einer S-Curvy-Proportionen haben. Also wir haben für die größeren Größen haben wir uns ein paar Jeans von Curvy-Anbietern oder Größe Plus-Size-Anbietern bestellt. Und diese Asos-Hosen, also unsere Fitting-Models, die haben gar nicht gepasst. Das war wirklich, ich habe noch nie so ein verschnittenes Kleidungsstück gesehen. Aber da merkt man, die bieten das an, aber das ist performativ. Die bieten diese großen Größen an, um sich damit zu schmücken, aber sie haben null Zeit und Geld in die Entwicklung der Schnitte investiert. Und das ist halt bei einer großen Größe, es sind die, du hast einfach ein komplett anderes Set of Needs, als du bei einer kleineren Größe hast. Also du hast zum Beispiel das Ratio, also das Verhältnis von Taille zu Hüfte, ist in den meisten Fällen, nicht immer natürlich, aber ist zum Beispiel viel, viel größer als bei kleineren Größen. Also eine kleinere Person mit einer kleineren Größe hat vielleicht mal einen Größenunterschied zwischen der Taille und dem Hintern. Und bei einer großen Größe kann das locker mal 3 Größen sein. Und deswegen muss man halt, oder es gibt eine Bauchschürze oder eben es gibt Anlagerungen am Po. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, die bei einer großen Größe zu beachten sind. Und da braucht es einfach so viele Jahre, bis man das raus hat und das gut ist. Und wir sind auch noch immer nicht da. Aber da muss ich sagen, war ich bei Asos auch echt überrascht, wie scheiße diese großen Schnitte sind. Aber ja, jetzt, es ist performativ. Das, ja.
Ja, 100%. Also wenn ich da eine Tall Jeans bestellt habe, dann war das so halt so mid-size, mit, wie heißt das, nicht waist. High-waist und auch nicht
mid-waist.
Ja, mid-waist. Ja, so ein normaler Schnitt halt. So eine ganz normale Hose wollte ich einfach haben, genau. Die ging mir, und ich lüge nicht, bis unter die Brust. Hm. Weil die einfach, ja, große Menschen, ja gut, dann haben die ja auch, aber dieser Abstand war überhaupt nicht gemäßig. Ich dachte so, und es ist, ich bin ja nicht mal riesengroß. Also meine Halbschwester, die ist, weiß nicht, 1,87. Die ist noch mal größer als ich. Ich bin 1,81 und das ist ja, aber ich bin genau, ich falle immer so raus, dass ich in keinem Laden eigentlich so richtig kaufen kann. Und bestellen geht auch nicht, bis ich da was finde. Und deswegen hat Luisa Dellert, saß auf einer Bühne. Ich habe gesagt, boah, du hast was richtig Cooles an, was ist das? Und dann meinte sie, ja, das ist von dir. Und dann habe ich gesagt, ach ja, okay, passt mir eh nicht. Und dann hat sie mir gesagt, du hast eine tolle Version. Und deswegen...
Cool, muss ja. Ich Luisa gleich anrufen.
Ja.
Sie ist unsere, wie sagt man da, Maklerin? Agentin?
Verkupplerin.
Matchmaker.
Kann man,
ja, genau, ich muss sagen, wir haben eine tolle Version. Den Credit muss ich Sophie geben. Sophie ist seit letztem Jahr auch in der Geschäftsführung. Arbeitet seit, ich glaube, jetzt 3 Jahren bei uns. Und die ist selber 1,82. Und sie hat dann im ersten Jahr gesagt, Leute, wir brauchen eine Tollversion. Und ich habe gesagt, passt, machen wir. Und seitdem haben wir das. Und es ist auch nicht so schwer. Also es ist, ich verstehe schon, dass es manchmal Gründe gibt. Also es gibt oft legitime Gründe, warum XYZ nicht möglich ist. Aber ganz, ganz viel von dem, wo Brands und Unternehmen sagen, das ist nicht möglich. Und das sind Brands mit viel mehr Ressourcen, als wir sie haben. Es ist einfach BS. Also es ist halt, wenn wir das schaffen als mittelständisches Unternehmen, wir haben es auch als kleines Unternehmen geschafft. Ja, es ist cringe.
So, ich würde jetzt so gerne mal in die Menge fragen. In die Menge. Oh mein Gott, das ist der berühmteste Podcast auf der Welt.
The crowd. The massive crowd. Ich würde gerne mal die
Crowd fragen. wisst ihr, was BS heißt? Und alle so, nein.
All my people out there. Du hast jetzt Englisch gelernt in Amerika, oder?
Ja, auch erst da. Ja. Genau. Vorher konnte ich es noch nicht. Aber amerikanisches Englisch, ich weiß nicht, ob die mich... Also erstmal, mein Mann versteht sowieso gar keiner mit seinem hyperfranzösischen Akzent. Im Deutschen ist es schon noch so, aber dann hat er einen Coffee with Oat Milk bestellt und kriegt dann halt Oat Milk anstatt Without Milk. Und
das ist
der
in
ganze
Spanien.
Nachmacht.
Wenn man vegan sagt, dann sagen sie vegan und du sagst so Bacon und sie so, nein, vegan. Und es ist
stimmt.
Ein Riesending, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall wild. Und also American English, meine Mutter wohnt in London und mein Schwiegervater ist Engländer, deswegen bin ich so ein bisschen British in manchen Wörtern, wenn ich spreche. Mhm. Und den Rest halt deutscher Akzent, na klar. Aber mich versteht da auch gar keiner. Mhm. Also es ist einfach so diese... I'm sorry. Und ich so, okay, ich sag, können wir Deutsch sprechen? Oder Französisch? Ja, das war auch cringe. Und cringe ist dann so mit W geschrieben. Cringe.
So sprechen das immer die von Tokyo Hotel aus. Die sagen immer
cringe.
Cringe. The vibes.
Englisch ist eine wilde Sprache. Man denkt, ich finde das auch so super krass. Man denkt so immer, alle können das. Und seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin und die Eltern können kein Englisch, können die einfach nicht. Erstens sind es Franzosen und zweitens ist es einfach auch, ja. Und zweitens ist es einfach auch schwierig. Also seine Mutter spricht auch Spanisch, die ist eigentlich Spanierin. Aber die sprechen halt einfach kein Englisch. Und wenn dann wirklich, da waren wir halt in Amerika und da steht dann halt nicht irgendwie Toilet, sondern Restrooms.
Mhm. Ja.
Auch so einfach nur so ganz so minimalistisch, ohne so ein Zeichen.
Ohne so Symbol. Mhm.
Ja, jetzt wollte ich schon den Namen sagen, oh Gott, mein Mann hat dann gesagt, meine Eltern wissen einfach nicht, wohin.
Elmo? Ja. Wieso hast du nicht einfach einen lustigen Fake-Name für ihn dir ausgedacht?
Sein richtiger Name ist lustig und deswegen würde ich ihn einfach... Ich glaube, der geilste Move wäre so, wenn ich einfach so die ganze Zeit seinen echten Namen sagen würde
und
vorher
glauben.
Sage, nennen wir ihn
Ja.
Und alle so, ja, aber das dein Mann.
Das wäre aber eigentlich ein ziemlich smarter Move. Also, wenn wir jetzt wieder zu diesem ganzen Mordding kommen, ich glaube, du wärst eine gute Verbrecherin. Weil daran würde man halt eigentlich nicht denken. Das finde ich ziemlich smart. Aber kurz zu dem Sprachending, was ich interessant finde, ist, also ich habe auch Schwiegereltern, die kein Englisch sprechen und treffe aber auch so Leute im Urlaub oft, die kein Englisch sprechen, die dann einfach konsequent mit dir Französisch, Italienisch, Deutsch sprechen. Und die kommen trotzdem durch. Also ich wurde auch jetzt in Barcelona angesprochen, einfach konsequent auf Italienisch. Ich spreche zufälligerweise Italienisch. Ich habe auf Italienisch geantwortet. Die Person hat sich gar nicht gewundert. Die hat einfach willkürlich eine Person angesprochen, Italienisch geredet. Und also auch hier im Restaurant ist dann immer so, ja, zweimal die Aubergine, gracias. Und die wissen dann, was gemeint ist. Ich liebe das.
Aber das ist wirklich so. Meine Oma konnte auch einfach, konnte kein Englisch, egal. Die unterhält sich dann eine halbe Stunde mit irgendwem und alle so, wie? Und ja, war nett. Okay.
Aber ich spreche hier
so Fantasiesprache.
Ich spreche hier so Fake Spanish. Also ich kann kein Spanisch, aber ich kann Französisch und Italienisch und ich mische das einfach und mache die Endungen dran, die ich immer höre. Und die Leute verstehen es. Es ist wirklich interessant.
Aber das ist ja auch Spanisch, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach auch... Ich glaube, du sprichst einfach Spanisch.
Más o menos.
Oui, Baguette. Leute denken auch immer, dass ich gar nicht richtig Französisch spreche. Und
echt?
Tue ich auch nicht. Aber ja, und schreiben dann immer, warum sprichst du dann immer so drei Sätze? Und dann mache ich dann immer so Kommentare, oui, oui, Baguette, Café au lait. Und dann sind die immer so, hahaha, ja, mein Französisch be like. Und ich so, ja, meins auch. Dann bin ich immer so, ja komm, egal. Das ist sowieso so wild, dass Leute online eine Meinung von dir haben und das bist du dann für die. Hm. Und wenn du das einmal dann nicht machst, egal worum es geht, dann sind sie so völlig schockiert. Und das schreiben dann auch so, auch wenn es um negative Dinge geht, dann schreiben die dir so, gestern Abend habe ich eine 3-Minuten-Story aufgenommen, die ich teilen wollte, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich lösche die App. So, und das habe ich dann doch nicht hochgeladen. Aber man merkt gerade, in meinen Stories bin ich so ein bisschen ruppiger, weil ich bin in der letzten Zeit, warum auch immer, ein bisschen gewachsen und sortiere gerade so ein bisschen aus, indem ich sage, okay, pass mal auf, wenn du hier auf meinem Account bist, dann läuft so. Es ist mein Account. Ich habe das ganz lange nicht gemacht. Ich habe auch super auf mir so rumtrampeln lassen und habe jetzt gesagt, so, Feierabend, ich habe keinen Bock mehr. Und du kannst mich auch gern kritisieren und mir das und das und das sagen, aber so nicht. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du gehen. Ich reflektiere sehr gerne und sehr viel, aber ich habe irgendwann überreflektiert und habe mich so sehr in Frage gestellt, dass ich so in eine Spirale aus Selbsthass gesunken bin. Und dann kommen ja auch immer so diese Nachrichten, die dann so, das sind dann wenigstens nicht so Nachrichten, ne, also wenn so jemand schreiben würde, ich hasse dich, du dumme Fotze, ne, ich kriege so andauernd so E-Mails von so einem Typen, der mir so Mittelalter Methoden schickt, mit denen er mich foltern würde, wenn er mich sieht. Und dann denke ich mir, okay, du hast mich wenigstens. Aber diese Nachrichten, wo dann jemand schreibt, hey, ich bin so enttäuscht und so schockiert von dir als Person. Okay. Das finde ich so schlimm, das zerbricht mich jedes Mal, auch wenn ich versuche, es nicht an mich ranzulassen. Und da hast du ja mal einen Text so verfasst, wo du mein Vorbild bildst. Du bildst mein Vorbild. Klar. Oder auch bist. Beides. Du bist beides. Kannst du kurz mal in deinen Worten, wie so eine Klausur, kannst du in deinen Worten wiedergeben, worüber ich spreche?
Einen Elevator-Pitch von einem 7-seitigen Text. Also,
aber in der Notes-App. In der Notes-App.
So wie, wer hat das letztens gemacht? Der Scholz hat doch letztens irgendeinen Post veröffentlicht in der Notes-App. Ja, war ich so, wow, er ist so bodenständig.
Er hat dich nachgemacht.
Er ist einer von uns. Ja, ich glaube, er hat mich kopiert.
Ich denke auch.
Vielleicht so ein bisschen, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Bitte.
Ich bin so sehr, sehr tief im Nachhaltigkeitsgame. Klammer auf gewesen, Klammer zu. Also ich habe wirklich so von 2013 bis 2020 ungefähr wurde auch getitelt so die Königin der Nachhaltigkeit. Also ich habe von wirklich extrem Zero Waste gelebt, super streng vegan. Ich habe meine Haare kompostiert, weil ich keinen Müll erzeugen wollte. Ich habe irgendwie 6 Wochen für das perfekte Paar Socken gesucht, weil ich wollte, dass das möglich auf allen Ebenen möglichst nachhaltig ist und weiß auch sehr viel über das Thema. Und das hat aber natürlich zu einer Erwartungshaltung geführt, die einfach krank war. Also ich habe einfach, Leute haben von mir, ich bin eine Zeit lang gar nicht geflogen, habe irgendwie 15 Nachtzugfahrten in einem Jahr gehabt, hatte mein Klapprad dabei, damit ich vor Ort mich nur mit Rad fortbewege. Also wirklich schon sehr, sehr selbstkontrollierend auch unterwegs gewesen. Und aber mit dem Vorwand, dass es ja für die Umwelt und die Menschheit ist so und politische Überzeugung. Und das hat dazu geführt, dass Menschen einfach eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an mich hatten und sehr viel auf mich projiziert haben. Also einerseits projiziert haben, weil ich besser unter Anführungsstrichen als sie gelebt habe und die dann wütend waren und mir das wieder vor den Kopf an den Kopf geworfen haben oder wie man das sagt. Und andererseits aber, dass sie halt krass enttäuscht waren, wenn ich dann irgendwie das nicht erfüllt habe. Und es war so, ich war letztes Jahr mit zwei Freundinnen im Urlaub. Das war unser erster richtiger Urlaub, so nur wie drei. Und wir waren in London und dann habe ich Nachrichten bekommen, weil ich da hingeflogen bin. Und ich war so, es reicht mir wirklich. Und dann bin ich halt einfach verbal eskaliert. Ich habe nicht Leute beschimpft, aber ich habe mir so von der Seele geschrieben, wie ich mich fühle und wozu das geführt hat. Und bei mir hat halt tatsächlich dieser Druck, den ich da 7 Jahre lang hatte, ich war auch politisch krass aktiv, ich habe kandidiert solidarisch, damit die Partei, die damals nicht im Nationalrat, das ist der österreichische Bundestag sozusagen, das Pendant war, damit die wieder reinkommen für die Umwelt. Also ich habe wirklich so viel gemacht und 2020 hatte ich dann so eine Erschöpfungsdepression und war halt richtig out. Also ich habe dann Medikamente nehmen müssen, ich war Trigger Warning, suizidgefährdet und das war richtig, richtig schlimm. Und ab 2020 habe ich dann gesagt, so, Schluss damit, ich kontrolliere mich nicht mehr selber und ich lasse die Zügel lockerer und das lerne ich seither, dass ich so ein ausgeglicheneres, balancierteres und realistisches Leben irgendwie führe, wo ich diese Anforderungen nicht mehr an mich selber stelle, aber auch verstehe, was ich als Individuum leisten kann und was nicht. Also dann habe ich diesen Text geschrieben und habe einfach gesagt, ja, so, ich lebe zwar den größten Teil der Zeit vegan, aber wenn ich zwischendurch Lust auf ein Omelette habe, dann esse ich ein Omelette. Und wenn ich Fast Fashion einkaufen will, dann kaufe ich Fast Fashion ein und habe einfach versucht, das zu erklären. Und was ich aber noch sagen wollte zu dem, was du vorher gesagt hast, eben, dass du dir sehr viele Meinungen zu Herzen genommen hast. Ich sehe das ein bisschen so ähnlich wie bei Daria D., wenn wir ein Kleidungsstück entwerfen. Wenn wir jetzt ein blaues T-Shirt machen mit, keine Ahnung, Oversize, Rundhalsausschnitt und wir fragen 100 Leute, wie sie es finden, kriegen wir 100 verschiedene Meinungen. Und wir werden es nie in der Lage sein, diese 100 Meinungen in ein Kleidungsstück zu verpacken. Die eine Person sagt, sie hätte gerne einen V-Ausschnitt, die andere sagt, sie möchte es tailliert haben, die andere sagt, sie möchte ein kühles Blau haben, die andere möchte ein warmes Blau. Und wir machen so, dass wir eine Peergroup an Leuten haben, keine Ahnung, 5 Leute, die wir fragen, wie findest du dieses Teil? Und deren Meinungen beziehen wir auch mit ein in die Entwicklung eines Produkts. Und ich finde, so sollte man das auch als Person im Internet handhaben. So, wer sind die Menschen, deren Meinung für einen wirklich zählt? Wer sind die Menschen, wo man weiß, okay, das Feedback von denen, auch wenn es negativ ist, bedeutet mir etwas und damit kann ich was anfangen, will ich was anfangen? Und was ist Echo? Und ich glaube, das ist sau wichtig, dass man das vor allem als weiblich sozialisierte Person auch lernt, weil man ja eigentlich dazu erzogen wird, so ständig super diplomatisch zu sein und sehr anpassungsfähig zu sein und möglichst vereinen und friedlich zu sein. Und ich glaube, uns wird so oft auch vorgeworfen, dass wir irgendwie, also ich glaube, jede Influencerin hat schon mal den Vorwurf bekommen, sie sei narzisstisch veranlagt oder eine Narzisstin. Und ich glaube, man will nie das Gefühl haben, so man nimmt das nicht ernst oder man nimmt Kritik nicht ernst, man ist nicht kritisierbar. Aber ich glaube, man muss irgendwo diese Linie ziehen, wo man sagt, okay, das sind die Meinungen, die zählen für mich. Und das heißt nicht, dass man sich ein Meinungsecho oder Vakuum aufbaut, sondern dass man sich selber schützt und halt die eigene mentale Unversehrtheit schützt.
Leute, jetzt kommt Werbung, aber für etwas, was mein Leben verändert hat. Und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. Aber ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru. Die App hat mich gerettet. Hat sie wirklich. Die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzguru Plus, das benutze ich. Das kostet nur 2,99 im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor erwachsenen Dinge. Und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ich habe eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen Haftbefehl. Oh Gott. Und Inkasso und ich sind per Du. Naja, ein Inkasso-Unternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019, hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. Ist ja ein schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man die öffnet, dann sind da süße Icons und da sind die roten Zahlen irgendwie gar nicht so gruselig. Oder die Tatsache, dass ich Erwachsenengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsenengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir 8 Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der Bio-Eisdiele, wo eine Kugel 2,95 Euro kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, vegan, Bio ist, scheiße. In Berlin ist das so. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat, auf einen Blick. Du siehst genau, wo was abgebucht wird und die App ist einfach voll schlau, weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast. Und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 Euro abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann loggst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht, und sieht so, oh, warte mal, und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach draufgehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen erwachsenen Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat, einfach jeden scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr wegen Finanzguru. I love you, Finanzguru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen. Und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara. Und dann könnt ihr sogar Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat. Und wirklich, wie gesagt, ihr könnt es 3 Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ist auch viel zu lang. Vielleicht hört ihr euch sie trotzdem gerne an. Für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt. Finanzguru, I love you forever. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann 1 Million Euro im Monat bezahlt. Und mit 1 Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch 6 Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr 2 bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co. mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben, TARA44. Ja, das sehe ich auch zu 100% so. Und bei mir ist auch mal, oder bei mir passiert das auch, dass, oder je mehr ich wachse, desto mehr Leute finden dann, scheiße, wenn ich das mache und das mache und das mache. Und immer öfter merke ich, dass Leute mir auch, von denen ich dachte, sie sind in, ich sag mal, meiner Bubble, mir Sachen vorwerfen, die dann aber so nicht so richtig passiert sind und so ein bisschen anders geframed sind oder so essentielle Teile aus der Geschichte weggelassen worden sind, warum dann das und das passiert ist, das mich dann zum Bad Guy framed, einfach weil es besser ins Narrativ passt. Und dann denke ich mir dann auch, okay, aber wie kann ich dann auf sowas eingehen? Ich ignoriere das dann meist komplett.
weil es keine Lösung gibt. Ich habe dann auch einmal privat einer Person dann geschrieben und habe gesagt, das ist aber nicht so passiert. Was kann ich jetzt sagen? Was könnte ich sagen, dass mir geglaubt wird? Und sie hat mir dann geantwortet mit nichts. Und das verfolgt mich bis heute, dieses Nichts, weil es stimmt. Ich kann nichts machen. Es wird immer nur noch schlimmer, sage ich mal, wenn man sich irgendwie online verteidigt und dann, egal wie oft man dann irgendwie sagt, ja, wann kommt dein Statement, wann kommt dein Statement? Statement heißt meist eigentlich nur, die Leute wollen nicht, dass du sagst, ja, das ist so und so gewesen und das ist passiert, sondern meist einfach nur, dass man sagt, es tut mir so leid, ich bin eine schlechte Person, ich kasteile mich selbst vor euren Augen. Das habe ich ganz oft jetzt schon mitbekommen, dass es wirklich so passiert. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst auch vor dieser Meinungsgewalt, die da online ist. Und die finden dich alle gut und toll. Aber wenn du mal einen Fehler machst, dann ist das schwierig. Ich bin ja auch seit 2012 online, also auch schon sehr lange. Und dementsprechend weißt du ja auch, wie es ist, wenn man online wächst, also auch selber wächst als Person. Du wächst als Person, du gehst Entwicklungen durch, du reflektierst dich mehr. Vor 10 Jahren war der Ton im Internet anders, die Ansprüche an einen selbst, da hat man auch andere, ich weiß nicht, ich sag mal, Wörter benutzt und sich weniger reflektiert oder anders reflektiert oder auf anderen Gebieten reflektiert. Und ich habe oft, nein, nicht oft, das wäre auch nicht fair, ich glaube manchmal das Gefühl, dass manche Menschen einem auch Wachstum so verbieten oder absprechen und sagen, aber du warst doch damals so und so. Das finde ich ganz schwierig.
Ich glaube, es braucht eine viel offenere Kultur im Internet oder im öffentlichen Diskurs von eben wachsen, sich korrigieren dürfen, sich verbessern dürfen. Und keine Ahnung, ich habe 2019 ein Buch geschrieben und viel von dem, was da drin steht, würde ich jetzt nicht mehr so schreiben. Und ich habe meine Sichtweise auf vieles geändert oder habe dazugelernt. Und genauso wie Feminismus nicht dasselbe ist, wie es vor 40 Jahren war und sich wissenschaftlich, akademisch und sozial weiterentwickelt hat, genauso ist es mit vielen anderen Themen. Und ich glaube, diese Offenheit braucht es auch. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil, wie du sagst, oft verwehrt wird und gar nicht erlaubt wird. Und ich glaube, das ist Gift für die gesamte Entwicklung und für das große Ganze.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist so eine super, zumindest fühle ich mich so eine Culture of Fear. Bisschen wie so ein toxischen Office. Wenn man nicht einfach sagt, ja, ihr habt recht, ich bin eine furchtbare Person, ich ziehe mich jetzt zurück, dann würde ich gar nicht mehr online stattfinden. Und was du sagst, finde ich auch ganz wichtig, dass manchmal einem so Wachstum verwehrt wird. Und da weiß ich immer noch nicht, wie ich mit umgehen kann oder soll. Ich habe die letzten 1,5 Jahre sehr stark mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, privat, aber auch beruflich. Und habe dich auch zitiert aus diesen Notes-Post.
Ich mache so einen Trommelwirbel.
Ja, in meinem neuen Buch. Ich kündige das jetzt einfach mal an. Ich hätte schon vor 3 Monaten ankündigen können, habe es aber nicht gemacht, weil ich es erst gestern Nacht um 3 Uhr abgegeben habe.
Geil.
Ja, dementsprechend.
Wie fühlt sich das an?
Komplett beschissen. Ich bin... Ich weiß, ich habe so dieses Hoch danach nicht so, es ist Geschichte. Also erstmal weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen soll, weil um 4 konnte ich immer noch nicht schlafen, dachte mir, dann kann ich ja noch am Buch, scheiße. Und gleichzeitig zerfressen mich die Selbstzweifel ungemein, weil ich immer finde, das ist dann halt gedruckt, wie du selber sagst, du hast ein Buch 2019 geschrieben. Das ist dann nicht in Stein gemeißelt, aber halt im Papier. Und ich habe immer furchtbare Angst, dass es den Ansprüchen von anderen nicht genügt. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich durch diese ständige Ansprüche an andere nachjustieren leben will, dass ich dadurch vergesse oft, was mein Anspruch an mich ist und was ich eigentlich gut finde. Ich habe oft das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ich gut finde. Mir fehlt dann oft der Blick so, war das jetzt gut oder nicht? Kann keine Komplimente mehr annehmen und
das ist halt sau anstrengend. Ja, also das ist halt voll. Wie so diese Teller auf den Teppich, also so Stäbchen in der Hand haben und so Teller ja. drauf drehen und man dreht diese Teller ja. die ganze Zeit und man hat ja. überhaupt keine Zeit zwischendurch, sich um sich selber zu kümmern, weil man versucht, diese Teller da auf diesen Stäbchen zu bewegen. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld ja. die ganze Zeit zu bedienen, ist extrem anstrengend. Ich glaube halt, dass es für weiblich gelesene Personen oder sozialisierte Personen 100%. Sehr viele Spannungsfelder gibt, aber das ist eins ja. davon. Und das ist halt, das kostet dich die ganze Kraft. Und woher soll es dann noch Kraft geben für Heilen und Selbstentwicklung und rausfinden, ja. wer man ist und being your authentic self, was auch, wie auch immer man das jetzt kitschig benennen möchte. Aber am Ende des Tages ist es halt genau das. Und ich glaube, mir hat mal ein Anwalt gesagt, lustigerweise, man muss diese Vorstellung aufgeben, dass man etwas in die Welt stellt und dann noch Kontrolle darüber hat. Und das ist halt, glaube ich, so dieser Kontrollverlust, den man hat mit generell Publizieren, weil sobald es da draußen ist, hat man keine Kontrolle mehr. Wie wird es interpretiert? Wie wird es multipliziert? Wie wird es manipuliert? Wie wird es instrumentalisiert? Mhm. Und das ist halt, glaube ja. ich, das große, dieser Mut, den es braucht. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele Leute, die selber nicht publizieren, dass das sehr, sehr viel mit Kontrolle abgeben zu tun hat und dass das auch sehr anstrengend sein kann. Vor allem, weil man dann immer wieder konfrontiert wird mit den Defiziten, die jede Publikation natürlich irgendwo mit sich bringt und dem Verbesserungsbedarf, den es vielleicht gibt. Und also ich verstehe dich da voll. Ich habe, wie gesagt, ich habe mein Buch 2019 geschrieben und veröffentlicht und ja, ich würde am liebsten jeden Tag eine Seite ändern dran und das hat sich in den letzten 4 Jahren nicht geändert so. Und dann kamen die ersten Rezensionen rein und da sind natürlich auch sehr vernichtende dabei und damit muss man halt umgehen lernen. Ich habe seither keins mehr geschrieben, deswegen Respekt, dass du dich nochmal dran getraut hast.
Ja, das ist auch ein bisschen mein Ding. Also ich will auch einfach nur Autorin sein und auch schon seit immer. Influencerin oder online stattfinden, war immer nur der zweite Schritt. Und meine ersten beiden Bücher, da würde ich auch sagen, also ins erste wurde ich so ein bisschen gefühlt, ich darf an das Jurassic sagen, reingemobbt. das war gar nicht, was ich wollte. Überhaupt nicht. Und das zweite, das würde ich jetzt auch anders schreiben, wobei ich auch immer noch denke, das Thema an sich war ganz relevant, aber hätte ich auch anders, aber ich habe ja auch gelernt, sage ich mal, und die letzten beiden jetzt, also Drama Queen, das mag ich nach wie vor, ich liebe das. Und mein neues, weiß ich noch nicht, wie ich es finde, muss ich ehrlich sagen. Mein neues Buch wird heißen Sorry, Aber. Und das ist eine Verzichtserklärung ans ständige Entschuldigen. Und das ist für mich ein ganz großes Thema, weil ich habe das nur gemacht. Die ganze Zeit, wenn von mir erwartet wurde, dass ich mich entschuldigen soll, habe ich das getan. Und ich habe gelernt, wenn du online stattfindest oder generell als Frau lebst auf dieser schönen Erde, wird von dir die ganze Zeit erwartet, dass dir bitte alles leid tut. Die ganze Zeit. Du hast zu laut geredet. Ich bin 1,80. Ich nehme ein bisschen zu viel Platz weg. Ah, sorry, dass ich da mal kurz durch will. Sorry, dass ich zu laut atme. Sorry, dass ich eine Meinung habe. Sorry, dass meine Meinung nicht deine Meinung ist. Und dementsprechend du denkst, ich bin ein schlechter Mensch, weil du von dir denkst, du bist ein guter Mensch. Und. Und und dementsprechend habe ich dich da zitiert, weil das mir sehr imponiert hat in deinem sehr designtechnisch ausgearbeiteten Post in der Notes-App. dass du gesagt hast, wir müssen Ambivalenz zulassen und auch uns erlauben, dass eine Person nicht alles sein kann und nur weil eine Person nicht alles sein kann, dass das nicht heißt, dass die Person dann automatisch sehr gut oder sehr schlecht ist. Wir müssen nicht alles auch immer bewerten und unseren eigenen Maßstab irgendwie nehmen und jetzt, wo ich das so sage, denke ich mir, ich hätte gar kein Buch schreiben müssen, sondern einfach nur vielleicht deine Notes-App, diesen ein Slide hätte teilen müssen. Das hätte gereicht. So, hey, ja, ich wollte ein Buch schreiben, aber eigentlich hat sie schon alles gesagt. Hier.
Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung gewesen wäre, so jetzt rein businesstechnisch, hätte ich dir jetzt nicht dazu geraten. Also ich glaube, das Buch ist schon bitte? Besser.
Rein businesstechnisch von diesen 3 Cent pro... Oh. Also Bücher schreiben, ich weiß, undankbarster Job der Welt, aber leider der Job, den ich machen möchte.
Aber ich fand das interessant, du hast es in der einen Podcast-Folge gesagt mit den Mord of Ex-Ladies, dass du auch in Freundschaften nicht, du, du findest es okay, wenn eine Freundin oder Freund nicht alles erfüllt und eine Person, die nicht alles gibt. Und das fand ich eigentlich sehr schön, wie du das beschrieben hast, weil so ist es genau. Man ist ja meistens von Menschen enttäuscht, weil sie irgendeine Erwartung nicht erfüllen. Also ich meine, es gibt auch Menschen, die immer scheiße sind. Möchte ich jetzt nicht immer, ist nicht
ja, alles immer seinen selbst. Darf man das noch sagen? Manche Menschen sind kacke.
Ja. Aber dass man diese Erwartung eben nicht an Menschen hat, dass eine Person das, diese ganze Checkliste erfüllen kann. So.
Das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch geschrieben, weil ich mich da ein bisschen mehr, deswegen habe ich das auch in diesem Podcast gesagt, weil ich da natürlich noch so im Abschlussschreibprozess war. Es ist einfach so, ich habe immer gedacht, eine Person muss alles für mich sein. Und habe mich dann gewundert, warum ich so enttäuscht bin.
Hm.
Und warum Menschen so enttäuscht von mir sind. Mhm. Und habe dann gemerkt, das ist einfach eine Anspruchshaltung, die kann niemand erfüllen. Und deswegen imponierst du mir so, weil du das einfach geschafft hast, irgendwie mit einem Post das rauszuhauen und alle sagen ja.
Mhm.
Und ich habe das, gab, ich traue mich das nicht.
Es gab auch kritische Kommentare drunter, aber ich habe die alle blockiert. Ich war so, wenn du einer Person gegenüber, die über ihre zum ersten Mal seit 3 Jahren über ihre Suizidgedanken, über ihre Erkrankung, über was sehr, sehr Vulnerables spricht, wenn du auf so einen Post etwas so Gemeines zu sagen hast, wie manche Leute darunter geschrieben haben, dann hast du hier nichts verloren. Dann ich möchte dich nicht irgendwo in meiner Nähe haben. Und deswegen, also es waren nicht viele, es waren ja wirklich sehr viele Kommentare, aber es waren schon 3, 4 Personen drunter, die richtig harte Sachen geschrieben haben, die geschrieben haben, sie blendet euch und sie ist eigentlich, sie manipuliert euch und sie gaslightet euch und sie instrumentalisiert Depression und sie fabriziert Suizidgedanken, also wirklich so mir einfach unterstellt, als wäre das einfach eine reine Show, als wäre ich der Tinder-Swindler, als wäre ich so richtig Con-Artist. Ich wünschte, ich könnte das. Immer wenn ich so Con-Artist-Podcasts höre, bin ich so, wow, das ist ein richtig geiler Skill. Jedenfalls, die Person habe ich einfach blockiert. Und ich bin da inzwischen wirklich sehr, sehr, sehr radikal. Also wenn ich etwas teile, was mir nahe ist oder vulnerabel ist und jemand hat nichts Nettes zu sagen, dann blockiere ich die Person einfach. Also meine Blockierliste ist mehrere hundert Leute lang.
Hä? Guck mal, und dafür wurde ich outgecalled, unter anderem, dass ich Leute sofort blockiere. Ich gesagt, bitte, man wird rigoros von Tara wegblockiert. Ja, wenn du an halt mich so rantrittst und sagst, ey, du dumme ja, ich blockiere dich. Und dann wurde mir aber unterstellt, dass ich Tone-Policing mache, weil Leute dürfen so mit mir reden, wenn sie wütend sind. Nein! Nein, es ist nicht so.
Es ist dein Kanal, du bist nicht bei Markus Lanz in einem Fernsehformat, wo eine Person moderiert und verschiedene Gäste sind. Es ist dein Kanal und es ist deine Entscheidung am Ende des Tages. Und ich glaube, dieses Beschämen von Personen, also Flinter vor allem, die eigene selbstermächtigte Entscheidungen treffen, ist sehr, sehr bekennend für was wir diesen Personen erlauben, einräumen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen.
Ja, da ist so wirklich so seit 1,5 Jahren so mein eigenes moralisches Dilemma, was abläuft und was auch ein Grund war, warum ich chronisch krank geworden bin tatsächlich, weil ich ein paar Sachen nicht verarbeitet habe und aber würde ich darüber einfach mal öffentlich sprechen, das habe ich noch nie gemacht, dann weiß ich auch jetzt schon, dass mir unterstellt werden würde, dass ich das erfinde und mache, um andere Personen durch den Dreck zu ziehen. Das weiß ich jetzt schon, deswegen lasse ich es vielleicht, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe viel, ja, andererseits denke ich auch, ich will Sachen einfach ruhen lassen und so. Und dann denke ich mir wieder, soll ich auf mir rumtrampeln? Keine Ahnung. Es ist immer so ein typisches Tauziehen in meinem Kopf, aber das sind zum Beispiel auch Sachen, ich habe mich, wie gesagt, viel, viel, viel damit auseinandergesetzt. Für was muss man sich entschuldigen? Wann muss man reflektieren? Und was heißt entschuldigen einfach generell? Und glaube auch, dass das ein größeres Thema wird, wie du selber schon gesagt hast, also generell auch, oder ein relevanteres Thema wird, weil wir alle noch relativ neu sind im Internet-Game. Das gibt's ja noch nicht so lange, nicht so mehrere hundert Jahre, dass wir gelernt haben, was so die Regeln sind. Und ich denke, dass es einfach noch sehr überfordernd ist für uns alle, dass alle Leute sichtbar sind und eine Meinung haben, was sehr, sehr gut ist für marginalisierte Personen. Endlich passiert mal was. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass es dann von allen Leuten ganz viele Meinungen gibt. Und das dann zu filtern, dafür ist mein Nervensystem gar nicht gemacht. Das merke ich. Ich bin komplett überreizt.
Ja, und was wie multipliziert wird. Also ich habe das Gefühl, jetzt bei manchen politischen Inhalten haben sich auch die Algorithmen ein bisschen geändert. Aber ich meine, du wirst geshadowbanned, wenn du das Wort Nazi verwendest. Und ja. Das ist halt, dann wird aber irgendeine schwurblige Anti-Impf, keine Ahnung was, Theorie trotzdem tausendfach multipliziert, weil das kein fragwürdiger Content ist. So. Also auch natürlich die ganzen Anbieter, die diversen Plattformen, die natürlich da ja begünstigen, dass halt gewisse Inhalte multipliziert werden und welche nicht. Und früher war es halt, sind die halt in ihren Kneipen gesessen und haben ihre Meinungen gesagt, jetzt sind sie im Internet.
Ja, und werden gefeiert als jemand, der es endlich mal sagt. Ich will noch kurz was sagen. Wir haben den Spruch herausgefunden zu Lila. Und mit wir meine ich Florian. Ich habe nichts gemacht. Und zwar, der Spruch lautet: Lila, der letzte Versuch. Lila galt als Farbton unverheirateter Frauen, die verzweifelt auf der Suche nach einem Partner waren und sich zu alt fühlten, um rosa zu tragen. Komisch, dass Opa möchte, ich trage lila. Opa? Können wir kurz rein?
Meine Mutter hat früher gesagt, die Lieblingsfarben von Psychopathen sind lila und braun.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat sie zu mir als Kind gesagt und ich war so, ja, okay, kenne mich aus.
Okay, ich habe ein neues Rabbit Hole.
Das ist Elternhalbwissen. Also,
grüß an deinen Hund.
Ja, ich lasse Mala lieb grüßen. Gratuliere zum Buch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Tara sagt was, ist eine Produktion von Universal Music Podcasts und Schönlein Media in Zusammenarbeit mit Acast. Host Tara Luise Wittwer. Executive Producer André Hofer und Florian Kasten. Redaktion Anna Germeck, Produktion und Schnitt Florian Kasten. Mischung Jona Hamann, Coverfoto und Artwork Pablo Lütkenhaus, Creative Consultant Cornelia Neff und Hair and Make-up Silke Zeitz.